HR Info. Kultur.
Mit Christian Sprenger.
Sag einfach, was du denkst. Dieser unscheinbare Satz, der war natürlich damals ein richtiger Knaller. Sagen, was man denkt, das war eigentlich nie vorgesehen gewesen. Das war die Sensation an dem Tag.
Und dieser Tag, das war der 4. November 1989. Auf dem Alexanderplatz in Berlin demonstrieren Hunderttausende bei der ersten Demonstration in der DDR, die offiziell angemeldet und erlaubt worden war. Heute ist diese Demonstration fast vergessen. Der Mauerfall 5 Tage später und die Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 haben diesen historischen Tag in den Hintergrund gedrängt. Wir schauen jetzt, 30 Jahre später, nochmal genau hin. Zusammen mit dem Autor Patrick Bauer, der das Buch Der 4. November 1989 und seine Geschichte geschrieben hat. Und das Buch von Patrick Bauer, Der 4. November 1989 und seine Geschichte, hat einen Untertitel: Der Traum ist aus, aber wir werden alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Das ist ein Zitat aus dem Song Der Traum ist aus von Rio Reiser, der ein Jahr vorher in Ost-Berlin aufgetreten ist. Allerdings unter der Bedingung, dass er sein berühmtes Lied Keine Macht für niemand nicht spielt. Offenbar hatte die Partei die Lage und das Lebensgefühl der Leute wieder mal nicht richtig eingeschätzt. Denn am lautesten mitgesungen haben die 6000 Besucher bei Rio Reisers Der Traum ist aus. Wir hören die Originalaufnahme aus Ost-Berlin.
Gibt es ein Land auf der Erde, wo der Traum Wirklichkeit ist? Ich weiß es wirklich nicht. Ich weiß nur eins, und da bin ich sicher. Dieses Land ist es nicht. 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 Der Traum ist ein Traum zu dieser Zeit, aber nicht mehr lange. Mach dich bereit für den Kampf ums Paradies. Zu verlieren, außer unserer Angst. Es ist unsere Zukunft, es ist unser Land. Gib mir deine Liebe, gib mir deine Hand. Der Traum ist aus, der Traum ist aus. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Aber ich werde alles geben, dass er Wirklichkeit, Wirklichkeit, Wirklichkeit wird.
Rio Reiser, Der Traum ist aus, live in Ost-Berlin. Das war ein Jahr vor der größten Demonstration in der Geschichte Deutschlands und die DDR-Führung hat nicht verstanden, was sich in ihrem Land gerade tut. Als 1989 dann die Demonstration am 4. November offiziell genehmigt war, da war es schon zu spät. Hunderttausende sind zum Berliner Alexanderplatz geströmt und konnten den Reden von höchst unterschiedlichen Rednern zuhören. Vor allem Schauspieler haben auf der Bühne gestanden und ihre Forderungen gestellt. Patrick Bauer hat die Geschichte der Demonstration aufgeschrieben. Ich habe mit ihm gesprochen und wollte wissen, wie es dazu gekommen ist und warum so viele Leute aus der Kultur dabei waren.
Ja, diese Demonstration, die erste genehmigte nichtstaatliche Demo in der Geschichte der DDR, die ging vom Theater tatsächlich aus, so kurios das klingt, vom Deutschen Theater maßgeblich, aber auch von anderen Berliner Bühnen. Dort trafen sich in diesen Wochen, in denen in der DDR so vieles passierte und so viele Menschen auch davor unangemeldet auf die Straßen gingen und dieses Land sich ziemlich sicher am Ende befand, wie man schon merkte. Da trafen sich 800 Theaterschaffende 2 Wochen vorher im Deutschen Theater in Berlin und diskutierten darüber, was macht man jetzt als Künstler in dieser Lage mit diesem Land. Und da kam unter anderem auch auf Hinweis des jungen Anwalts Gregor Gysi die Idee auf, man kann ja auch Versammlungen beantragen, laut Rechtsverordnung der DDR. Und vielleicht ist jetzt der Zeitpunkt gekommen, wo so eine beantragte Demo auch zugelassen wird.
Es war die erste genehmigte Demonstration in der Geschichte der DDR, aber es war trotzdem eine gefährliche Situation. Warum?
Ja, weil noch niemand wusste, wohin das Ganze geht. Also aus heutiger Sicht sehen wir, 5 Tage später fällt die Mauer. Die SED war wirklich schon mit dem Rücken zur Wand gestanden. Das stimmt einerseits, andererseits war sie ja noch an der Macht. Mhm. Und wir wissen heute auch, dass die Militärtruppen bereitstanden in den Nebenstraßen, weil die Sorge eben so groß war im Politbüro. Das kann man auch wunderbar nachlesen in den Protokollen der Sondersitzung zu diesem Tag. Die Angst so groß war, dass die Demonstranten eventuell zur Berliner Mauer strömen könnten, zum Brandenburger Tor. Und Egon Krenz, der damals ja erst noch frisch im Amt als Nachfolger von Honecker war, als Generalsekretär, der sagte, wir wollen auf jeden Fall keinen Schusswaffengebrauch auf dem Alexanderplatz, aber wir werden körperliche Gewalt anwenden lassen, sollte es denn zu solchen Strömungen hin zur Berliner Mauer kommen.
Mhm. Ahnten die Menschen, die an der Demonstration teilgenommen haben, dass das ein historischer Moment ist?
Ja, das ist so ein ganz interessanter Punkt. Am Ende dieser 2,5 Stunden Abschlusskundgebung auf dem Alexanderplatz sagt der Moderator Henning Schaller, Bühnenbildner am Maxim-Gorki-Theater, lasst doch bitte eure Transparente und Plakate, denn das war ja so wunderbar toll zu sehen, welche freche und kreative Sprüche gegen das Regime auf den Transparenten mitgebracht worden waren. Lasst doch diese Plakate und Transparente hier, wir wollen sie in einer Kunstausstellung zeigen. Das zeigt und aus heutiger Sicht ja, selbst im Moment der Geschichtswerdung musealisiert man sich da bereits. Also man hatte natürlich ein Gefühl dafür, dass das Ganze historisch ist. Es ist dann aber wiederum natürlich auch sehr unterschiedlich, wenn man die Redner betrachtet. Es gibt Menschen wie Stefan Heim, damals schon ein bekannter Schriftsteller, der weiß natürlich, das passiert hier gerade etwas, was ich so mir hätte nie vorstellen können. Er sagt auf der Bühne, es ist, als habe jemand ein Fenster aufgestoßen. Es gibt natürlich aber auch Menschen wie Marianne Birtler, die dort spricht als Oppositionelle, als jemand, der gerade darum kämpft, dass es unabhängige Untersuchungsausschüsse zur Polizeigewalt im Oktober in Berlin etwa in der DDR gibt. Die hat natürlich gerade ganz handfest zu tun. Also diese Menschenmenge unten ist sehr divers, die Zuschauer, aber diese Gruppe von 30 Rednern auf der Bühne, die hat natürlich auch ganz unterschiedliche Gefühle an dem Tag.
Die Reden sind ja teilweise live im DDR-Fernsehen gesendet worden, allerdings ohne, dass das genehmigt worden ist. Wie ist es dazu gekommen?
Das ist ein spannender Punkt, der leider nicht so richtig zu Ende zu recherchieren war für mich und bisher auch für niemand anderen, soweit ich weiß. Man weiß, dass es natürlich nicht vorgesehen war. Es gab keinen offiziellen Antrag, kein offizielles Genehmigungsschreiben von den politisch Entscheidenden, dass diese Demonstration im Staatsfernsehen übertragen werden darf. Ich meine, das muss man sich mal vorstellen. Das ist auch das Historischste an diesem Tag eigentlich. Massive Kritik an diesem Staat im staatlichen Fernsehen. Mhm. Und so reicht natürlich die Wirkung weit über den Alexanderplatz, weit über die Mauer auch hinweg. Man weiß, dass das recht kurzfristig entschieden wurde in der Sendezentrale. Und dann gibt es so ein paar Gerüchte, die man nicht ganz klären kann, weil viele der Beteiligten nicht mehr am Leben sind. Zum Beispiel gibt es manche, die sagen, Günter Schabowski, der zu dem Zeitpunkt dann zuständig war für die Medienpolitik des Landes, habe, weil er dort selber auftrat, in der Hoffnung, dass er vielleicht ein gutes Bild abgeben könnte, in der Hoffnung, dass er vielleicht noch mehr Macht erlangen könnte im Politbüro, darauf gedrängt, dass das gezeigt wird. Aber das sind alles Gerüchte, Mutmaßungen.
Patrick Bauer, Sie schreiben in Ihrem Buch Der 4. November 1989 und seine Geschichte vom Gefühl, das sich auf dem Alexanderplatz einstellt, schwärmen Sie noch heute. Von was genau wird da geschwärmt?
Zweierlei. Marianne Birtler, die ja eine beeindruckende Karriere und wichtige Tätigkeit auch nach der Wiedervereinigung ausgeführt hat, die sagte, wenn man das einmal erlebt hat, dass etwas, was so zementiert und in Stein gemeißelt erscheint, doch noch umbricht und sich verändert, dann trägt einer das ein Leben lang, weil man weiß, nichts ist für immer. Und alles kann geändert werden, wenn man nur will, wenn man nur eine Mehrheit vielleicht sogar hinter sich versammelt. Und das andere Gefühl, was, glaube ich, alle Redner vereint und sicherlich auch viele der Zuschauer, die dabei waren, und egal wie unterschiedlich ihre Biografien danach verlaufen sind oder auch davor schon verlaufen waren, ist das Gefühl, wir nehmen das Schicksal jetzt in unsere eigene Hand. Plötzlich können wir mitbestimmen, wie wir leben wollen. Und ein interessanter Moment für mich bei der Recherche festzustellen war ja, dass dieses Gefühl natürlich für viele der Beteiligten recht bald wieder beendet war. Niemand bereut so richtig, würde ich sagen, bis auf wenige Ausnahmen, die ich getroffen habe, von denen, die beteiligt waren, dass es zum Fall der Mauer kam, dass es zur Wiedervereinigung kam, auf keinen Fall. Und doch ging es natürlich damals in diesen Wirren und in der Geschwindigkeit der Geschichte sehr rasant. Also beispielsweise kam es nicht zu einer neuen DDR-Verfassung. Dazu hatte man sich ja sogar schon versammelt in den 89 dann. Es kamen viele dieser Ideen auf dem Alexanderplatz, die dort vorgetragen wurden, nicht zum Zuge. Also Marianne Bürtler sagte auch, wir hätten uns erstmal als politisches Subjekt wiederfinden müssen, bevor wir auf Augenhöhe in eine Einheit treten. Und das ist so ein Gefühl von einem Phantomschmerz, den, glaube ich, viele haben, die am 4. November dabei haben, die aus heutiger Sicht sagen, dieses Gefühl, jetzt sind wir mal an der Macht, jetzt sagen wir, wo es lang geht. 5 Tage später fällt die Mauer, alle strömen in alle Richtungen. Es war wieder das Gefühl, andere bestimmen über unsere Zukunft.
Ist das der Grund? Also wir reden ja vom 9. November, dem Tag, als die Mauer gefallen ist, vom 3. Oktober der Wiedervereinigung. Aber vom 4. November spricht heute keiner mehr. Ist das der Grund? Warum spricht da heute niemand mehr von?
Weil es natürlich irgendwie auch ein Tag ist, der nicht wichtig ist aus heutiger Sicht, aus westlicher Sicht vor allem. Das war auch für mich eine Erkenntnis zu merken, klar, ich bin auch ein Journalist, der im Westen sozialisiert wurde. Ich bin zwar in Berlin geboren und aufgewachsen, aber auf der anderen Seite der Mauer in Kreuzberg. Ich glaube, dieser Tag ist ein Tag, der zwischen den Zeiten liegt. So habe ich es im Buch beschrieben. Also sprich, es ist klar, am 4. November, so wie es war, geht es nicht weiter, aber es ist noch nicht klar, wo es hingeht. Es hat so ein gewisses Vakuum, dieser Tag. Natürlich ist all das, was in den 30 Jahren seither geschehen ist, nicht maßgeblich vom 4. November beeinflusst worden, weil es natürlich dort um Träume ging, die erstmal mit einem wiedervereinigten Deutschland und mit einer gefallenen und offenen Mauer nicht viel zu tun hatten. Es ging um die DDR, also man sprach über ein Land, das es dann bald nicht mehr gab. Mhm. Also waren auch die gesprochenen Sätze nicht mehr so wichtig. Mhm. Und doch darf man, glaube ich, eines nicht vergessen, selbst der 4. November, ein Tag, der vielleicht nicht so wichtig ist wie der 3. Oktober, wie Leipzig, wie Dresden, wo Demonstrationen eben nicht angemeldet und trotzdem nicht blutig endeten. Trotzdem gab es da nochmal Impulse, weil endgültig klar war, wenn hier so frech und offen gesprochen werden darf, wenn Günter Schabowski ausgepfiffen wird, wenn ein Markus Wolf als Stasi-General von der Bühne wirklich gepfiffen wird, dann ist hier jetzt wirklich Zeit für Veränderungen gekommen. Mhm. Dann ist jetzt plötzlich eine neue Freiheit da zu sprechen. Und von diesem Gefühl, von diesem erhabenen Gefühl, was viele der Redner verspürt haben, profitierten sie, glaube ich, auch noch in den Wochen vor, also nach dem Mauerfall, als dann runde Tische gebildet wurden, als viele Initiativen gestartet wurden. Deswegen, ich würde sagen, der 4. November ist kein entscheidender Tag, aber einer, der einem so ein paar Grautöne erklären und erzählen kann, die in den letzten 30 Jahren verloren gegangen sind. Mhm.
Herr Bauer, Sie sind 1983 in Stuttgart geboren und in Berlin-Kreuzberg aufgewachsen. Sie waren also am 4. November 89 6 Jahre jung. Warum haben Sie dieses Buch geschrieben?
Vielleicht gerade, weil ich so nah an diesem Land, das es nicht mehr gibt, aufgewachsen bin und es mir trotzdem so fern geblieben ist, lange Zeit, logischerweise. Und unter anderem auch, weil ich dann doch eine familiäre Verbindung habe zu diesem Tag. Mein Vater war für das Westfernsehen, für Sat.1 damals, als Tonassistent auf dem Alexanderplatz und erzählte mir später davon. Und ich sah mir diese Bilder dann nochmal an. Dieser Tag war bei mir irgendwie präsent auf eine Art. Und als ich dann 30 Jahre später, mittlerweile noch weiter weg von der ehemaligen DDR in München bei der Süddeutschen Zeitung, wo ich als Reporter arbeite, darüber nachdachte, was sollten wir denn tun zum 30. Jahrestag dieser friedlichen Revolution zu diesem Herbst, da fiel mir eben wieder diese für mich schon damals kuriose Mischung aus Rednern und diesem historischen Tag, diesen vielen Menschen auf dem Alexanderplatz ein. Und gerade vielleicht auch, weil ich selbst natürlich mich mit den Gefühlen der Menschen und den Zwischentönen dieser Zeit noch gar nicht so viel auseinandergesetzt hatte, wollte ich es nun tun und habe mir dann tatsächlich vorgenommen, das anhand dieser um die 30 Redner von der Bühne am Alexanderplatz zu machen, die also, wenn sie noch leben, wiederzutreffen oder ihre Nachfahren oder Wegbegleiter. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, das hat mir natürlich auch die Augen geöffnet, wie westlich geprägt mein Blick lange war auf diesen Herbst 89.
Vielen Dank, Patrick Bauer. Sein Buch heißt Der 4. November 1989 und seine Geschichte. Der Traum ist aus, aber wir werden alles geben, dass er Wirklichkeit wird. Und wir hören jetzt kurz rein in den 4. November 1989. Hier kommt der Beginn der Rede Gregor Gysis, der damals die Idee für die Demonstration hatte. Am schönsten ist das, was er zwischen den Zeilen sagt.
Nach unserem Exkurs über Verfassung und Strafgesetzbuch spricht zu Ihnen der Rechtsanwalt Gregor Gysi. Liebe Freunde,
Ich spreche eigentlich frei. Ich habe es mir diesmal aufgeschrieben, damit ich auch danach noch weiß, was ich gesagt habe. Ich möchte Sie zunächst begrüßen und beglückwünschen. Und nicht nur Sie, sondern auch das Präsidium der Volkspolizei Berlin zu dieser größten Demonstration in der Geschichte der DDR. Sie nehmen mir ja meine kurze Redezeit. Die als erste nicht von oben, sondern von unten organisiert, aber auf dem Rechtsweg beantragt und genehmigt worden ist.
Gregor Gysi am 4. November 1989 auf der großen Demonstration in Ost-Berlin. Und was oft vergessen wird, in über 50 weiteren DDR-Städten kam es an diesem Tag zu Demonstrationen und Kundgebungen.
HR Info. Kultur.
In dieser Woche kommt ein Film in die Kinos, den ein romantischer Abschiedsbrief ausgelöst hat. Der kanadische Singer-Songwriter Leonard Cohen hat ihn seiner großen Liebe Marianne ans Totenbett geschickt, als er selbst geahnt hat, dass er nicht mehr lange zu leben hat. Zu Cohens drittem Todestag am 7. November kommt die Doku Marianne and Leonard jetzt in die Kinos. Maria Ossowski hat den Film gesehen.
Now so long.
Hydra Anfang der 60er Jahre. Eine schöne Norwegerin lebt auf der griechischen Insel in unglücklicher Ehe mit ihrem Mann und mit dem kleinen Sohn. Marianne Ihlen. Sie kauft ein, als die Tür des Ladens sich verdunkelt. Sie dreht sich um. Dort steht ein junger Mann, Leonard Cohen. Liebe auf den ersten Blick. Wir saßen in der Sonne, lagen in der Sonne, spazierten in der Sonne. Wir hörten Musik, wir badeten. Wir haben gespielt, getrunken, diskutiert. Wir haben geschrieben und Liebe gemacht. Ich habe ihm nicht geglaubt, als er sagte, ich sei die schönste Frau, die er je gesehen habe. Ich dachte, mein Gesicht sei zu rund. Deswegen bin ich immer mit gesenktem Kopf gelaufen. Ich sah diese Insel, sie war so schön. Ich kam ja aus einem Land mit viel Schnee. Es war alles so hell. Ich sah ein Mädchen dort. Ich blieb. Der britische Dokumentarfilmer Nick Broomfield hat viele Zeitzeugen und viele Freunde von Marianne und Leonard interviewt für sein anderthalbstündiges Werk. Und er erzählt von seiner eigenen Erfahrung auf Hydra. Es waren die 60er, die Zeit der freien Liebe und der offenen Ehe. Auch Leonard und Marianne lebten so. Ich war um die 20, kam nach Hydra. Marianne und ich freundeten uns an. Kurze Zeit war ich sogar einer ihrer Liebhaber. Sie hat mich ermutigt, meine Träume zu leben. Und sie spielte mir unter den griechischen Sternen Leonards Songs vor. Ich war völlig berauscht von der Schönheit ihrer Liebesbeziehung. Sie dauerte einige Jahre. Marianne folgte Cohen gar nach Montreal, als er schon zur Welt rumgelangt war. Um ihn nicht zu verlieren, so erzählt die Frau seines besten Freundes, Aviva Layton, habe sie sogar sein Kind abgetrieben. Das traurige Schicksal vieler Frauen zu dieser Zeit, die Kehrseite der angeblichen Gleichberechtigung. Cohen sprach auf vielen Konzerten von ihr, als sie längst getrennt waren und Marianne als Sekretärin bürgerlich verheiratet in Norwegen lebte. Als sie im Sommer 2016 im Sterben lag, dies ist der berührendste Moment im Film, sein Ende, hat Cohen einen Brief geschrieben. Ein Freund hat ihn Marianne am Totenbett vorgelesen. Sie wollte, dass eine Kamera diesen Moment begleitet.
Dearest Marianne.
Liebe Marianne, wir sind alt. Mein Körper gibt auf, so wie deiner. Und ich weiß, ich werde dir bald folgen. Ich bin so nah bei dir, hinter dir. Wenn du deine Hand ausstreckst, kannst du meine berühren. Ich habe dich immer für deine Schönheit und deine Weisheit geliebt, aber darüber muss ich nichts mehr sagen, denn du weißt es. Heute will ich dir nur eine sehr gute Reise wünschen.
Endless love and gratitude, your Leonard.
That was very beautiful.
Marianne and Leonard läuft jetzt in den Kinos. Ein Fest aus Popkultur, Literatur, Schauspiel läuft noch bis zum Sonntag in Karlsruhe im ZKM, dem Zentrum für Kunst und Medien. Die ARD-Hörspieltage haben ein unglaubliches Programm. Das klingt immer ein bisschen blöd, aber es ist so, es wird für jeden was dabei sein. Sogar Tote werden auferstehen.
Ich wollte mit Ihnen ein philosophisches Gespräch.
Sie wollten mich nicht ablenken, richtig. Ja, man trifft jemanden und ist umringt, wirklich oder virtuell. Ich hätte nie gedacht, dass es einmal so weit kommen würde.
Aber zum Glück gibt es ja noch das Hörspiel, das sogar Tote sprechen lassen kann, so wie hier den Modezaren Karl Lagerfeld. Das Hörspiel KL, Gespräch über die Unsterblichkeit, nach dem gleichnamigen Buch von John von Düffel, eröffnet die diesjährigen ARD-Hörspieltage. Es ist eines von insgesamt 12 Hörspielen, die in den Wettbewerb um den Deutschen Hörspielpreis der ARD treten. Und es ist einer von mehreren Beiträgen, die sich in diesem Jahr mit dem Leben berühmt der Persönlichkeiten beschäftigen, erklärt Festivalleiter Eckehard Skorupa.
Es sind zwar fiktive Biografien zu bekannten Persönlichkeiten der Zeitgeschichte, Steve Jobs oder Karl Lagerfeld, aber natürlich sind das Figuren, die mit ihrem Leben und mit dem, was sie gemacht haben, entscheidenden Einfluss hatten auf etwa unsere Kommunikationsgesellschaft, auf die Möglichkeiten, miteinander individuell zu kommunizieren, Dinge auszutauschen. Da ist Steve Jobs natürlich einer der wesentlichsten Figuren.
In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden.
Aber nicht nur bekannte Männer finden Eingang in Hörspielbiografien. Die Jahre nach dem Roman von Annie Ernaux versteht sich als kollektive Biografie der Nachkriegsgeneration und hatte als solche großen Erfolg in Frankreich. Annika von Trier lässt in ihrem Hörspiel Bettine von Arnim, Jenny Marx und Hannah Höch zu Wort kommen und Ruth Johanna Benrath entspinnt einen Hörspieldialog mit der auch bereits verstorbenen Wiener Dichterin Elfriede Gerstl. So viel Frauenpower im Hörspiel ist nicht die Regel. Und deswegen hat sich die Festivalleitung in diesem Jahr dazu entschlossen, die Wettbewerbsjury ausschließlich mit Frauen zu besetzen und einen Thementag zur Frage, wie weiblich ist der Kulturbetrieb, ins Rahmenprogramm der ARD-Hörspieltage aufzunehmen. Dass bei den diesjährigen Wettbewerbsbeiträgen fast so viele Frauen wie Männer Regie geführt und die Texte geschrieben haben, ist keinesfalls eine Selbstverständlichkeit. Die Festivalleitung ist gespannt darauf, ob sich durch die rein weiblich besetzte Jury auch die Diskussionskultur und die Kriterien bei der Vergabe des Deutschen Hörspielpreises der ARD verändern werden. Das Publikum kann sich selbst ein Urteil dazu bilden, denn die Jurydiskussionen sind bei den ARD-Hörspieltagen öffentlich.
Marie-Dominique Wetzel über die ARD-Hörspieltage, die noch bis zum Sonntag in Karlsruhe im ZKM stattfinden. Das Tanzfestival Rhein-Main ist bei seiner Halbzeit angekommen. Noch bis zum 17. November wird im Rhein-Main-Gebiet auf höchstem Niveau, aber auch mit größter Lockerheit getanzt. Hier kommt der Kulturtipp von unserem hr-info-Kulturreporter Jan Tussing.
HR Info. Kulturtipp.
Mein Kulturtipp für die kommenden Tage ist das vielfältige und stimmungsvolle Tanzfestival Rhein-Main. Das Besondere am zeitgenössischen Tanz ist, dass alle Richtungen verschmelzen. Musik, Ballett, Tanz, Theater, es gibt keine Grenzen mehr und es wird viel ausprobiert. In Frankfurt, Darmstadt, Wiesbaden und jetzt auch in Offenbach laufen bildgewaltige Performances, die wirklich beeindrucken. Zum Beispiel von Shootingstar und Choreografin Lisbeth Groves. Die Belgierin steht mit gleich 3 Produktionen im Fokus. Aber ganz besonders empfehle ich den Tanztag Rhein-Main am 16. November, ein echter Höhepunkt des Festivals. Hier kann man nämlich nicht nur zugucken, sondern mitmachen. Jeder, der noch etwas Blut in den Adern hat, kann sich auf 170 Tanzworkshops in etlichen Städten des Rhein-Main-Gebiets freuen. Spaß ist angesagt, von Swing bis Hip-Hop, klassischem Ballett oder griechischer Folklore. Und wer immer schon mal Neues kennenlernen wollte, der hat jetzt Gelegenheit dazu, unterschiedliche Tanzstile auszuprobieren, von Afro und Creative Dance über Boogie Woogie und Power Tap zu Flamenco, Capoeira und Line Dance. Es gibt wirklich nichts, was es nicht gibt. Auch Bewegungsmuffel haben jetzt keine Ausrede mehr, denn Eltern können ihre Kinder zum Zappeln abgeben und selbst tätig werden. Salsa, Rock'n'Roll und Disco Fox für Anfänger. Der Tanztag am 16. November also, verspricht witzig zu werden. Ich persönlich freue mich auf den Dance Battle im Comm Shopping Center in Offenbach. Dance Battles sind Wettbewerbe im Breakdance, bei dem Tänzerinnen und Tänzer ihr Können unter Beweis stellen müssen und sich dann von einer Jury bewerten lassen. Und die Jury sind wir. Also Tanzfestival Rhein-Main, die kommenden Tage mit dem Höhepunkt am 16. November mit dem Tanztag.
Das war der Kulturtipp von unserem hr-info-Kulturreporter Jan Tussing. Das Tanzfestival Rhein-Main geht noch bis zum 17. November. Das war's hier in der hr-info-Kultur. Die Sendung finden Sie selbstverständlich auf hr-inforadio.de und in der ARD-Audiothek. Mein Name ist Christian Sprenger.